Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Wir gehen mal kurz zurück in eine Zeit, in der queere Serienfiguren und nicht männliche Helden eine ziemliche Seltenheit waren. Da war das hier für viele eine echte Erleuchtung.
Wer zum Teufel bist du?
Ich bin Buffy, die Vampirjägerin. Und wer bist du?
Buffy, ein irgendwie ganz normales Mädchen, das aber die einzige ist, die die Welt retten kann vor Vampiren und dem Bösen im Allgemeinen. Große Heldin des Popfeminismus. Zumindest bis jetzt, weil dieses Bild, das wird gerade erschüttert. Es gibt Missbrauchsvorwürfe gegen den Erfinder von Buffy, gegen Joss Whedon. Und darüber habe ich gesprochen mit der Journalistin und eigentlich auch großem Buffy-Fan Chris Köver, die schon viel zu der Serie geschrieben hat. Und ich habe sie erstmal gefragt, was das denn für Vorwürfe sind jetzt gegen Joss Whedon und von wem die kommen.
Ja, es hat sich vergangene Woche eine der zentralen Protagonistinnen der Serie damals über Instagram zu Wort gemeldet, Charisma Carpenter. Und sie spricht darüber, ja, was damals schon angedeutet wurde, was sie aber damals nicht ausgeführt hat, was nämlich am Set von Angel, einer Spin-off-Serie von Buffy, passiert ist. Da soll Joss Whedon eben sie gemobbt haben. Und sie spricht von einem toxischen Arbeitsumfeld, eine Art von Machtmissbrauch betrieben haben. Ganz konkret wirft sie ihm vor, und das hat natürlich ganz schön in sich, dass er in dem Moment, als sie schwanger geworden ist, sie dafür fertig gemacht hat am Set. Und letztlich, also dass sie aus der Serie rausgeschrieben wurde, hat man dann gesehen und in der Folge dann auch in der Staffel darauf gefeuert wurde. Und all das beschreibt sie jetzt eben nochmal aus der heutigen Sicht. Und kurz darauf haben sich dann eben noch andere Protagonistinnen oder Schauspielerinnen, die zentrale Protagonistinnen der Serie waren, auch zu Wort gemeldet und stützen ihre Aussagen. Unter anderem Sarah Michelle Gellar, die eben damals die namensgebende Buffy auch gespielt hat.
Also Machtmissbrauch zum einen. Geht es auch um sexualisierte Übergriffe?
Ja, das ist nicht klar. Niemand hat das so konkret geäußert in diesem Zusammenhang. Also Charisma Carpenter beschreibt es nicht. Da geht es eben eher um diesen Umgang in der Konsequenz mit ihr nach der Schwangerschaft. Es klingt an so ein paar Stellen ein bisschen an. Also die Filmschwester von Buffy, Dawn, die Schauspielerin, die sie gespielt hat, Michelle Trachtenberg, hatte sich auch gemeldet und gesagt, gut, dass das alles endlich draußen ist. Und ich verweise nur noch mal darauf, dass es ein Agreement gab, dass ich damals mit Joss Whedon nicht allein in einem Raum sein durfte. Also es klingt an ein paar Stellen, werden so Anspielungen gemacht, aber niemand hat es konkret so geäußert. Ich finde aber, es ist trotzdem klar, dass das jetzt auch im Kontext von MeToo stattfindet, was wir da gerade sehen. Denn auch am Zentrum von MeToo stand ja niemals Sexualität oder Sex, sondern stand immer der Machtmissbrauch im Zusammenhang mit diesen Dingen. Und das ist jetzt auch wieder der Fall.
Und im Kontext von MeToo gab es natürlich auch ganz viele Fälle, die wir diskutiert haben, die rausgekommen sind in den letzten Jahren. Warum ist jetzt in diesem Fall vielleicht die Fallhöhe besonders hoch?
Ja, das liegt eben daran, dass Joss Whedon eine Art feministische Ikone fast ist, muss man sagen, also oder sich selbst eben sehr stark auch immer als Feministen stilisiert hat. Das ist so etwas wie sein Markenkern, weil er eben damals mit dieser Serie auch etwas sehr Außergewöhnliches geschaffen hat. Und deswegen, muss man sagen, ist es in diesem Fall schmerzt es vielleicht besonders oder ist quasi das Auseinanderklaffen von dem, wie er sich öffentlich dargestellt hat, wie er auch irgendwie über seine Werke ja auch wahrgenommen wurde und dem, was jetzt aber eben berichtet wird über sein persönliches Auftreten, ist jetzt besonders weit und besonders schmerzhaft in der Hinsicht.
Vielleicht nochmal, um zu verstehen, dieses Außergewöhnliche, diese besondere Bedeutung von Buffy. Warum ist Buffy denn so viel mehr als eben einfach nur eine Vampirserie? Was macht die Serie aus?
Ja, wenn man das aus heutiger Sicht beschreibt, klingt das alles vielleicht gar nicht so revolutionär, aber ich finde, man muss die Serie auch wirklich im Kontext ihrer Zeit sehen. Damals Ende der 90er Jahre, also 1997, als Buffy gestartet ist, war vieles in der Serie wirklich einzigartig und schon wirklich im Mainstream-Fernsehen einzigartig. Also man hatte eine sogenannte starke weibliche Protagonistin, eben diese Heldin, die die Hauptrolle gespielt hat als Retterin der Welt, wodurch natürlich auch visuell total interessante Bilder geschaffen worden sind. Ja, dieses ein blondes, schmales Mädchen, eine Highschool-Schülerin, die aber eben gleichzeitig diese Weltenretterin ist und eine wahnsinnige Macht auch besitzt und ausspielt. Und das war zu dem Zeitpunkt schon mal ziemlich legendär. Und dann, muss man sagen, hat die Serie auch viele
Hallo?
Andere Dinge getan, die damals einzigartig waren. Zum Beispiel das erste Mal gab es dort einen Plot um eine queere Liebesbeziehung zwischen zwei Protagonistinnen in der Serie inklusive Sexszene. Also da muss man sagen, war die Serie wirklich ziemlich weit vorne damals.
Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das diese Missbrauchsvorwürfe was an dieser Wahrnehmung von der Serie ändern werden. Wie schätzen Sie das ein? Wird das jetzt nochmal, muss man die Buffy-Rezeption jetzt nochmal neu beschreiben? Oder kann man da letztlich vielleicht auch gut trennen, quasi zwischen Autor und Werk?
Ja, ich finde das schwierig. Also ich glaube, es gibt ja immer diese Argumentation, Autor, Werk, unterschiedliche Dinge, aber es ist ja auch jetzt keine ganz neue Erkenntnis, dass die Bedeutung von kulturellen Produkten erschließt sich ja nicht aus der Intention eines Autors oder der Urheberinnen, Urheber, sondern passiert ja bei denen, die sich das anschauen, in diesem Fall also die Zuschauerinnen der Serie. Und da natürlich kann es sein, dass jemand, die oder der von diesen Anschuldigungen, von der Debatte jetzt nichts mitbekommt, die Serie quasi naiv schauen kann und dann entsprechend weiterhin, dass die Lesart davon nicht eingetrübt sein wird. Aber die Bedeutung von diesen Dingen erschließt sich natürlich auch im Kontext. Und ich glaube schon, dass es für diejenigen, die das mitbekommen haben, wird es sehr schwierig sein, Buffy so ungetrübt einfach als feministische oder als rein feministisch ermächtigende Serie dann weiter wahrzunehmen. Und die Serie ist ja auch, muss man vielleicht auch nochmal sagen, auch in anderer Hinsicht jetzt nicht besonders gut gealtert. Also auch wenn man jetzt aus heutiger Sicht schaut, es gab zum Beispiel so gut wie keine Charaktere of Color in der Serie. Oder wenn welche gecastet wurden, dann waren es eben meistens die Bösen, die Vampire und die Monster. Das wäre aus heutiger Sicht, selbst wenn man diese Debatten nichts weiß, auch nicht mehr zeitgemäß.
Außerdem neu hier im Kompressor-Podcast ein Gespräch mit dem Schauspieler Mario Adorf. Ist mittlerweile 90 Jahre alt und muss sich jetzt nochmal ganz neu mit einer Rolle auseinandersetzen, die er ganz am Anfang von seiner Karriere gespielt hat, den Massenmörder Bruno Lüttke, beruht auf einer wahren Begebenheit, vermeintlich, denn mittlerweile weiß man, Bruno Lüttke war gar kein Massenmörder. Warum Mario Adorf das heute, 60 Jahre später, beschäftigt und was das über die Verantwortung von Schauspielern aussagt, das erzählt er persönlich hier im Kompressor-Podcast. Hören Sie natürlich am direktesten, wenn Sie uns abonnieren.